Florian Heinemann, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, dem ersten, den wir gemeinsam machen in 2021 und Folge 326 insgesamt. Wir schauen natürlich auf eine ganz wilde Entwicklung, die bei Project A passiert ist in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Da war Spryker auch ein Bestandteil von. Wir schauen auch nochmal zurück, was wir so prognostiziert haben zu den Börsengängen von Wish.com und DoorDash, da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Wir gucken heute mal genauer in die Zahlen von der Hut Group, reden auch über Clubhouse und schauen wir mal, wo wir da am Ende rauskommen. Offensichtlich passiert mehr, als wir besprechen können. Wir müssen vielleicht die Frequenz hier erhöhen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir? Wie läuft das Homeschooling?
Ja, also erstmal, passiert natürlich wahnsinnig viel. Da hast du völlig recht. Auch im Homeschooling, ja. Und ich würde sagen, dass das Bild im Homeschooling ist gemischt. Ja, nehmen wir es gemischt. Also es kommt, glaube ich, sehr auf die Persönlichkeit des Kindes und auf den individuellen Arbeitseinsatz und Fähigkeit des Lehrers an oder der Lehrer, der beteiligten Lehrer, ob das gut funktioniert oder nicht. Aber ich bin insgesamt, bin ich ganz guter Dinge, aber es wäre auch schön, wenn wir qua Impfaktion vielleicht etwas schneller wieder in den physischen Schulalltag zurückkehren könnten. Das muss man sagen. Aber das bin ich mal gespannt, wann das soweit ist. Aber wir haben uns jetzt eigentlich so ganz gut eingerichtet und ich will mich nicht beschweren. Ja.
Ja, bei mir ist auf jeden Fall der Drucker aus dem Büro ausgezogen. Den habe ich in die Speisekammer verfrachtet. Hier ungefähr alle 5 Minuten jemand am Drucker steht und irgendwas. Aber die Kinder können jetzt selber schon drucken. Das ist auch ganz gut.
Ja, das ist also für das digitale Enablement der nachfolgenden Generation hat das hoffentlich etwas getan. Ja, das kann man sagen.
Ja, also vor allem hat meine Tochter ist ja 8 Jahre, die hat auch so ein Chromebook, damit darf sie halt die Anton-App machen und sie hat auf jeden Fall relativ schnell rausgefunden, dass wenn man dort Aufgaben richtig beantwortet, dann bekommt man so Coins. Das ist eine offizielle App, das ist jetzt keine, da kann man jetzt nicht arm werden von. Und mit diesen Coins kann man sich Spielrechte kaufen. Da gibt es irgendwie so ganz, ganz einfache Spiele. Und seitdem sie das rausgefunden hat, macht sie nur noch Aufgaben aus der ersten Klasse, dieser zweite Klasse, damit sie einfach mehr Coins bekommt und auch schneller bekommt. Das ist ganz spannend, wie Kinder das durchschauen und wie schnell sie das verstehen. Du weißt es noch nicht, aber wir werden ja 2021 beenden wir ja auch die vielen sozusagen Podcast-Werbepartnerschaften, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben für Content. Deswegen kümmern wir uns besonders intensiv um die letzten Partner, die noch in Ende 2020 unterschrieben haben. Und einer der Partner, der mir da besonders am Herzen liegt, ist Toyota. Bei denen gibt es nämlich gerade extrem coole Business-Pakete für Hybridautos. Und dann bauen wir die gleich mal hier nativ ein. Was ist denn deine Erfahrung mit dem Fahren von Toyota-Hybridfahrzeugen? Wenn du so an Toyota denkst, positiv, negativ, medium besetzt?
Nee, schon positiv. Also Prius ist ja sozusagen einer der absoluten Vorreiter gewesen in sozusagen umweltfreundlicherer Automobiltechnologie. Insofern würde ich sagen, verbinde ich da Toyota durchaus mit positiven Assoziationen. Ja, muss ich sagen.
Genau. Und jetzt gibt es da so Business-Pakete und da könntest du auch zum Beispiel wenn du mit deiner Project A-Gesellschaft wärst du auch teilnahmeberechtigt. Da könntest du nämlich einen Toyota Hybrid Business Edition gewinnen, wahrscheinlich einen Toyota Yaris. Und da findest du die Teilnahmebedingungen auf toyota.de/Kassenzone. Ich tue das hier gleich mal in den Chat rein. Da kannst du dran teilnehmen. Und wenn du über 18 Jahre bist, bist du mit einem gültigen Führerschein, hast du wahrscheinlich auch. Ja. Und potenzieller Geschäftskunde bist du mit Project A sicherlich auch qualifiziert. Könntest du da einen Monat Probefahrt gewinnen. Das war ja auch fairerweise meine erste Elektroerfahrung. Ich habe damals mit meiner ersten, was habe ich denn damals gefahren? Mercedes 190. Der war okay gepflegt. Da bin ich dann beim Toyota-Händler vorgefahren und die haben ja diese zweite Marke Lexus. Und damals war das erste Hybridauto in Deutschland, was so richtig breit verfügbar war, dieser Lexus 450H. Und da bin ich einfach reingegangen und habe gefragt, kann ich immer fahren? Mit der Erwartung, dass es auf keinen Fall wird irgend so einem Deppen da den Schlüssel geben. Und dann bin ich damit durch Kiel gecruised. Und ich glaube, damals konnte das auch schon unter 5,5 Sekunden auf 100 beschleunigt. Das kann ja mittlerweile jeder E-Golf. Aber das war schon ganz geil. Insofern habe ich da auch eine sehr positives Markenerlebnis und überlege, ob ich nicht vielleicht auch am Gewinnspiel teilnehme. So, also merkt euch Toyota. Wir machen auch nochmal bei LinkedIn eine Umfrage, wie ihr Toyota findet. Kommt auch in den Kanal, aber toyota.de/Kassenzone. Da könnt ihr dann so ein Business-Fahrzeug gewinnen. Jetzt geht es aber wieder zurück zu den Themen. Fangen wir vielleicht mal an mit dem, was bei Project A passiert ist. Wenn ich jetzt auf die Presseseite gehe von Project A, da finde ich mehrere Pressemitteilungen aus dem Dezember und 2020 und Januar 2021. Alles Finanzierungsrunden über 100 Millionen Dollar. Sender 160 Millionen Dollar. Spryker ist sicherlich das beste Pferd im Stall. 130 Millionen Dollar. Katawiki 150 Millionen Euro. Man könnte meinen, ihr seid gar nicht im VC-Business, ihr seid jetzt im PE-Business.
Und Voi hast du noch vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal
schon... Stimmt, ja, ja stimmt. Voi, ja, 160 Millionen. Ja, die Roller.
Ich glaube auch Dollar in dem Fall. Ja.
160 Millionen Dollar. Also vier Runden bei Rundengrößen, die vor 5 Jahren eigentlich noch unbekannt waren für solche Businesses. Was ist denn da passiert? Erzähl mal.
Ja, wenn ich das wüsste. Nein, also ich glaube, was man natürlich generell sieht, und das spiegelt sich ja in den Public Markets wieder, ne, und das hat dann natürlich auch einen gewissen Effekt auf das, was im VC oder im späterphasigen VC-Bereich passiert. Ne? Also ich meine, letztendlich, das haben wir in Public Markets gesehen, es war ja sehr starke Unsicherheit da, wie würden die Finanzmärkte quasi mit der Covid-Krise umgehen. Und dann hat sich ja schon relativ bald rausgestellt, okay, viele Branchen sind betroffen, Travel und so weiter, und die Tech-Branche ist eigentlich ein klarer Gewinner. Das war jetzt ja die letzten Jahre auch schon so tendenziell. Und das hat sich halt nochmal fortgesetzt und dass du halt eine sehr starke Spreizung hattest eigentlich zwischen Digital, Software etc. und sozusagen eher traditionelleren Bereichen, wo es halt weniger Netzwerkeffekte gibt und so weiter. So, und das ist halt ein Effekt, der sich dann in den Bewertungshöhen auch im Private-Sektor widerspiegelt. Da hast du natürlich noch weitere Faktoren wie Niedrigzins, sozusagen Umfeld, was darauf einwirkt. Und letztendlich natürlich dadurch auch eine Menge an Kapital, was letztendlich Firmen sucht, ne, weil Firmen natürlich neben Immobilien sicherlich etwas ist, was ein werthaltiges Asset sein kann. Wenn du halt eine gute Firma hast, hast du eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die sich gut auch in der Wertentwicklung in der Zukunft entwickeln wird. Und deswegen strömt natürlich sehr viel Geld da rein, ne? Und das spiegelt sich dann eben sowohl in den Bewertungen wieder, aber eben auch in den Rundenhöhen. Und davon sind wir natürlich ganz klar ein Profiteur, ne? Das sind andere auch. Aber wir haben jetzt, kann man glaube ich schon so sagen, relativ gutes Händchen darin bewiesen, welche Firmen wahrscheinlich auch solche hohen Bewertungen anziehen werden. Mit solchen Levels haben wir jetzt ehrlicherweise zum Teil auch nicht gerechnet. Das muss man natürlich auch sagen. Und das gilt natürlich auch ja nicht für jede Firma im Portfolio, aber ich denke schon, dass man sagen kann, dass wir da relativ stark auch relativ zu anderen profitiert haben. So, und jetzt muss man mal gucken, wie das in 2021, 2022 weitergeht. Aber ich glaube, die Tendenz, die du ja auch schon jetzt in der früheren Phase siehst, dass gut funktionierende Firmen, die ein gewisses Potenzial haben, ne, sehr schnell sehr hohe Bewertungshöhen erreichen. Das ist ja ein sehr breit zu beobachtendes Phänomen. Und da ist schon die Frage, was ist da natürlich ein gesundes Maß? Ne? Weil letztendlich diese Bewertungen machen natürlich nur dann Sinn, wenn auch sich die Exit-Bewertungen entsprechend weiterentwickeln. Derzeit sieht das zumindest mal so aus, ne, weil die Public Markets natürlich auch sich so entwickelt haben. Aber das ist natürlich sehr unsicher, weil wenn du das jetzt natürlich mit traditionellen Bewertungsmethoden oder mit sozusagen historischen Price-Earnings, also Kurs-Gewinn-Verhältnis-Ratios und so weiter betrachtest, dann ist das natürlich schon anders oder aggressiver, als das sonst so war. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, was ist eigentlich gesund, ne, angesichts der Asset Price, allgemeinen Asset Price Inflation, die du hast, angesichts des Niedrigzinsklimas und so weiter. Das kann vermutlich niemand genau sagen. Ich glaube, wenn du Leuten im März 2020 gesagt hättest, dass die Aktienmärkte heute da stehen, wo sie stehen, hättest du wahrscheinlich wenig Leute gehabt, die darauf gewettet hätten. Naja, mal gucken, wie es sich jetzt weiter vorzieht, aber wir wollen uns nicht beschweren und das sieht zumindest so aus, dass das Q1 so weitergeht. Eine weitere Entwicklung, das vielleicht als letzten Punkt dazu, die natürlich auch nochmal dazu beiträgt. Und da muss man auch nochmal gucken, wie sich das eigentlich weiterentwickelt. Ist natürlich die Existenz oder das Auftreten von SPACs, ne, also den Special Purpose Acquisition Companies, die ja auch ein wesentlicher Treiber für die Vielzahl auch von IPOs war, die du jetzt in den USA siehst. Und du hast eine Reihe von Shell-Companies, die börsengelistet sind, das sind ja eben diese SPACs, die nach Targets suchen. Und weil es eben gar nicht so wahnsinnig viele attraktive Targets gibt, die man eben an die Börse bringen kann im Rahmen eines SPAC-IPOs, treibt das natürlich zusätzlich nochmal die Preise. Ne? Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann wird auf jeden Fall das Jahr 2021 auch wieder ein sehr schönes Jahr für VCs. Aber ja, wir werden es sehen und ich bin aber vorsichtig optimistisch, dass das zumindest jetzt erstmal noch so weitergeht.
Und bringt euch das in irgendwelchen VC-Rankings, also jetzt quasi 4 Runden mit über 100 Millionen Euro jeweils Bewertungen nach vorne, wenn man jetzt irgendwie erfolgreichste Berliner VCs oder Global Fundings, also hat das schon irgendwelche Einflüsse auf Statistiken?
Sagen wir so, die Statistiken sind ja nicht so richtig transparent. Ne? Das ist, es haben natürlich jetzt sozusagen die Leute wie so Cambridge Associates oder Hamilton Lane oder so, die mit sehr vielen Fonds sprechen, haben da eine gewisse Transparenz. Der IFE hat natürlich eine gewisse Transparenz. Es ist aber natürlich nicht immer so 100%ig klar, wo man da jetzt genau steht. Ne? Aber es ist schon so, natürlich, wir bewegen uns jetzt eigentlich in allen Fonds auf einem sehr guten Niveau, insbesondere jetzt im ersten, ne, wo eben auch Spryker drin ist. Das sieht schon sehr schön aus und unsere These ist, dass wir zumindest mal mit jedem Fonds jetzt gerade zum Top-Quartil der Kohorte gehören, mit Fonds 1 wahrscheinlich, wenn sich das so materialisiert, natürlich nochmal besser, ne? Aber man muss halt immer unterscheiden, du hast ja bei VCs immer das Thema, dass du dich ja sehr lange auf einer Papierebene bewegst, ne? Und dann irgendwann muss sich das natürlich auch dann realisieren, das heißt, abgerechnet wird halt wirklich dann zum Schluss, wenn so ein Fonds dann wirklich komplett abgewickelt ist, weil halt alle Assets entweder verkauft oder pleite sind. So, und an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht. Aber sag mal, wenn du jetzt mal so eine Zwischenbetrachtung machst, wären wir uns nach dem derzeitigen Stand schon sicher, dass wir wahrscheinlich mit jedem Fonds zu dem Top-Quartil der Kohorte gehören, wahrscheinlich mit dem Top 1 auch nochmal ein engeres Feld da irgendwie besetzen oder ein besseres Ranking. Aber das ist nicht immer so einfach, das miteinander zu vergleichen. Ja.
Wir haben vor 2 Tagen auch in einer Clubhouse-Session darüber geredet, die hieß E-Commerce-Aktien, die machen wir jeden Montag mittags. Was sind denn faire Bewertungen? Und wie du schon sagst, sozusagen die Asset-Price-Inflation, die betrifft ja irgendwie alle. Da haben wir das versucht mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und was da schon als Kernerkenntnis rauskam oder auch als eine Kernthese ist, dass die viele klassische Bewertungsmethoden ja immer damit gerechnet haben, dass es positive Kapitalkosten gibt. Ja, dass es irgendwie irgendeinen Zinssatz gibt auf Fremdkapital. Und mittlerweile ist ja so, dass sogar große Unternehmen Fremdkapital aufnehmen können zu Negativzinsen. Ja, also Cash verliert de facto an Wert. Und das führt zu Potenzeffekten, dass Unternehmens-, also Geschäftsmodelle, die grundsätzlich sehr schnell wachsen, im Kern auch profitabel sind, deswegen guckt man ja mal auf die Unique Economics, die haben dann auf einmal nicht mehr einen Faktor 8 bis 10 auf das sozusagen bereinigte EBITDA oder Faktor 1 bis 2 auf den Umsatz, sondern auf einmal auf das bereinigte EBITDA vielleicht so ein Faktor 50 bis 100. Und das ist ja das, was du auch gerade ausdrückst, aber trotzdem kann das fair sein, wenn Kapitalkosten weiterhin negativ sind, dann dringt ja umso mehr Geld in diese Klassen rein. Das heißt, wir sehen dann wahrscheinlich, wenn es quasi weitergeht mit dieser Niedrigzinspolitik und gleichzeitig den Notenbankpressen, die ansehen, da den Trend sogar noch nach oben gehen. Und du sagst ja gerade schon, es gibt ganz viele SPACs, also ganz viele Börsenhüllen, die haben noch gar kein Target. Das heißt, da gibt es auch noch mal Nachfrageüberhang. Ja, also ein Wahnsinn.
Eine dreistellige Anzahl von SPACs gerade in den USA schon.
Dreistellig?
Also jenseits der 100. Ja,
die noch leer sind? Oder,
also die noch leer sind. Ja, die noch leer sind. Oh. Und da gibt es auch verschiedene Ausstellungen zu von verschiedenen Investmentbanken. Und ein SPAC funktioniert in der Regel so, dass du dann 2 Jahre Zeit hast, nachdem du quasi das Geld da eingesammelt hast, ein Target zu finden. Und wenn das dir nicht gelingt, führst du sozusagen das Geld zurück, ne, abzüglich der Kosten, die du bis dahin hattest. Aber dann bist du natürlich als Spark-Initiator tot. Ne? Das heißt, wenn du einmal so ein Spark aufgelegt hast, und das ist eine sehr lukrative Geschichte für den Initiator, so ein Spark aufzulegen. Also man kann da, man hat einen Share an der Gesellschaft und so weiter. Also man, das ist schon sehr, sehr attraktiv. Also Hede Sophia Social Capital hat ja, glaube ich, da jetzt 4 aufgelegt, und das ist für die deutlich attraktiver, wäre jetzt meine Vermutung, als das VC-Business. Das heißt, du hast als Spark-Initiator schon einen riesen Anreiz, irgendein Target zu finden, was halbwegs akzeptabel ist, und dass du das dann eben an die Börse bringst, weil die Alternative dazu ist, du führst das Geld zurück, ne, an deine Investoren, und die Wahrscheinlichkeit, wenn du einmal einen SPAC initiiert hast und den nicht gefüllt bekommen hast mit einer guten Target-Company, dass du dann natürlich nochmal erfolgreich was Neues raised, ist nicht so hoch. Das heißt, der Anreiz ist schon sehr, sehr hoch, für die SPAC-Initiatoren halbwegs akzeptable Targets zu finden zu einem halbwegs akzeptablen Preis, ne, so, und das wird natürlich dann auch für die nächste Zeit auf jeden Fall nochmal dafür sorgen, dass wir noch weitere Börsengänge sehen werden, und das muss man natürlich schon sehr genau betrachten, sozusagen, wie stark leidet dann auch die Qualität, ne, weil die Anreize sind natürlich, muss man fairerweise sagen, sind ja so nicht gut, also, jetzt, wenn du einen Anreiz hast, irgendwas zu finden, was so halbwegs passt zu einem möglichst hohen Preis, der noch so halbwegs akzeptabel ist, das ist natürlich eigentlich kein guter Anreiz, muss man sagen.
Das also stimmt. Insofern,
ich bin mal gespannt, wozu das führt. So, aber deswegen, das ist natürlich auch ein Faktor, der zumindest jetzt mal dazu führen wird, dass wir jetzt weiter für VCs sehr wahrscheinlich Exits sehen werden. Mhm. So, aber du siehst es ja auch im Immobilienbereich, ne, dass auf einmal wie eine Immobilie in München, dass die einen Faktor 40 Jahresnetto-Kaltmiete oder noch mehr kostet, ist auf einmal was ganz Normales, und das wäre vor 10 Jahren, wäre das undenkbar gewesen, wenn du denkst, was da die Ausschüttungsrendite ist. Aber genau, es zählt, das muss man halt immer sich vor Augen halten. Es zählen ja nicht historische KGVs oder historische Bewertung von Assets, also Ratios zu dem, was sie für ein Einkommen generieren, ist eigentlich ja nicht mehr aussagekräftig, weil es ja immer um die relative sozusagen Renditefähigkeit eines Assets geht. Und wenn halt alternative Assets wie Staatsanleihen und so weiter, ich meine, es gab vor 30 Jahren, da hast du für eine französische Staatsanleihe 5% Zinsen bekommen. Ne? So, also wenn das natürlich der Benchmark ist, so, aber das ist ja nicht mehr so, wie du schon sagst. Insofern, okay. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist ja wirklich, dass wenig Leute, glaube ich, wirklich ganzheitlich verstanden haben, was ist eigentlich das Endgame von dem, was wir jetzt hier so gerade sehen? Was ist eigentlich der eingeschwungene Zustand? Aber wir beide werden das nicht lösen, wäre meine
Frage. Das aber das besprechen wir ja im Clubhouse, wie schon besprochen. Wo wir gerade beim Clubhouse sind, ja. Das ja, war ja das Thema ja in unserer kleinen Blase. Bist du auch Clubhouse-Nutzer? Wenn ja, was ist jetzt nach 1 oder 2 Wochen Nutzung so dein erstes Urteil? Wir wollen es gar nicht so ausschweifend machen, sondern eher mal so eine kurze Meinungsbildung.
Also ich, ich bin auch Clubhouse-Nutzer. Ich bin jetzt nicht mehr so viel Hörer, sondern ich bin eher, mache halt so 2, 3, 4 Sessions pro Woche ungefähr. Also schon nicht wenig. Das ist so meine derzeitige Frequenz, wird wahrscheinlich eher so auf 2 bis 3 rauslaufen. Und bin schon beeindruckt, welche Qualität von Leuten dort mit wie wenig Aufwand eigentlich interagiert. Ne? Also das siehst du ja sozusagen an diesen Politik-Chats. Ich weiß nicht, ob du davon mal so ein bisschen was verfolgt hast. Jetzt mal abgesehen davon, ob jetzt Bodo Ramelow da irgendwie geschickte Äußerungen getätigt hat und so weiter, aber es ist ja schon irre, dass ein Ministerpräsident sich da Samstagabend hinsetzt und mit 2000 Leuten da irgendwie interagiert.
Sorry, irre. Was hast du gesagt? Ich war gerade bei Candy Crush.
Ja, also wie gesagt, unabhängig davon, was er da gesagt hat, aber es ist ja cool, dass, oder auch so ein Paul Ronsheimer oder so. Oder? Und insofern, ich bin schon beeindruckt davon, welche Qualität von Personen dort mit welcher Spontanität und Offenheit sozusagen sich bereit ist auszutauschen. Man muss natürlich gucken, du hast so ein bisschen das Panel-Problem von Konferenzen. Ne? Das heißt also, wenn du natürlich viele Leute auf die Bühne holst und dann vielleicht auch irgendwelche Fragen dazu holst von Leuten, wo du nicht so richtig weißt, was da kommt, muss man, ich glaube, es wird einen Mechanismus geben müssen, wie man die Qualität des Contents hochhält. Ne? Also ich meine, das ist ja in jeder Radioshow so oder in jeder Fernsehshow, wo du reinrufst, der Zuschauer, da wird halt vorher einmal mit der Person gesprochen, hat die eigentlich was Vernünftiges zu sagen, warum will die hier sprechen und so weiter. Das sind, glaube ich, so Mechanismen, die wird man da einbauen müssen, weil sonst tust du dich wahrscheinlich schwer, die Qualität hochzuhalten. Aber insgesamt, es passt natürlich auch super in die Zeit, Corona und so weiter. Also insofern, aber dass jetzt diese niedrigschwellige Eintrittsbarriere dort mitzumachen, das ist natürlich schon wahnsinnig charmant. Und deswegen wäre meine These schon, dass da was ist, was auch eine Existenzberechtigung hat. Ist das jetzt der Tod des Podcasts, wie manche gesagt haben? I don't know, ne? Weil ich glaube, ein Podcast generiert tendenziell noch mehr Insight als das jetzt, ne? Also das ist wahrscheinlich so. Also insofern, aber klar, es frisst natürlich Zeit, ne? Du kannst dich da drin verlieren. Also auf wessen Kosten das dann letztendlich geht oder welche Mediennutzung dadurch weniger wird, werden wir sehen. Ne? Ich glaube, in der Intensität, wie wir es gerade sehen, wird es nicht so bleiben können. Ne? Also es ist ja Wahnsinn, wie viel Zeit da manche Leute investieren. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, da unter eine halbe Stunde bis Stunde pro Tag zu bleiben. Das schaffe ich jetzt auch die letzten Tage, weil es einfach sonst, ja, geht sonst nicht. Ne? Ich bin sehr positiv überrascht und das muss man aber sagen, es zeigt auch mal wieder an alle potenziellen Innovatoren da draußen. Man denkt ja immer so, was soll da noch kommen? Ne? Und dann kommt auf einmal sowas und klar, Herr Klöckler und Herr Klöckner haben da auch einen super Job gemacht, aber auf einmal innerhalb von 2-3 Wochen ist so ein Ding am Start. Ne? So, das ist schon irre, dass im Jahr 2021, wo du ja so denkst, boah, was soll jetzt nach TikTok und Instagram und so weiter, was soll da jetzt noch an sozialer Interaktion irgendwie passieren? Also das zeigt schon, dass für irgendwas Innovatives, was gerade den Nerv trifft, ist immer Platz irgendwo, ja. Und das sucht sich dann eben seinen Weg.
Also Audio Drop-In, so heißt ja diese Kategorie, einfach mal reinhören, ist also gekommen, um zu bleiben, ob jetzt bei Clubhouse oder ob das Feature bei Twitter sich durchsetzt, das werden wir noch mal sehen, aber ich habe auch viel Spaß dran, aber ich habe zum Glück, bin ich ja nur iPhone-Zweitnutzer und kann mein Handy nicht einfach die ganze Zeit auf dem Schreibtisch und ich klicke mich auch nur rein, wenn ich selber sende und merk's aber, wenn ich dann doch mal mitnehme aufs Sofa, dass man, weil ja die Session dann sofort weg ist, also man sich nochmal nachhören kann und da doch irgendjemand Interessantes drin ist, dann klickt man schon rein. Also ich verstehe auf jeden Fall diesen Bindungseffekt. Aber auf jeden Fall cool und unerwartet und so ein kleiner Instagram-Twitter-Effekt so Anfang 2021, bei dem wir alte weiße Männer mitmachen können. Das war ja bei den ganzen anderen Plattformen, TikTok und Instagram, nicht der Fall. Da waren wir ja raus, ne? So Bilder und Tanzen und Entertainment, sondern jetzt einfach nur quatschen, das können wir. Und deshalb klar Daumen hoch hier.
Sehr inklusives Format, ja, absolut.
Für alte weiße Männer sehr inklusives Format, das auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal aber kurz zum Recap. Wir haben ja in einer letzten Folgen Wish analysiert und DoorDash. Fangen wir mal mit Wish.com an. Das war, glaube ich, noch kurz vor dem Börsengang, haben wir den IPO-Prospekt uns angeschaut und ja, ich fasse mal zusammen. Du fandst es schon recht kritisch, hast aber noch einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont verbreitet. Ich fand das komplette Modell daneben, abgesehen davon, dass sie irgendwie das ganze Thema entdecken auf mobilen Devices einfach besser machen als viele andere und das müssen neu denken, ist das Geschäftsmodell im Kern einfach komplett marode. Wenn wir uns jetzt mal die Börsenkursentwicklung vom letzten Podcast ansehen bis heute, würde ich aber sagen, dass wir mit diesem Audioformat noch nicht den breiten Markt treffen, oder?
Ja, das muss man sagen. Also der Markt, der Bösewicht, sieht das anders als wir. Ja, also mal gucken, wer letztendlich Unrecht hat, der Markt oder wir. Aber ja, also der Markt hält es auf jeden Fall nicht für ein Desaster. Im Gegenteil, also der Markt sagt, Wish ist 16 Milliarden oder knapp 15,9 Milliarden Dollar wert. Und das finde ich angesichts des bescheidenen Wachstums und aller Dinge, die wir da irgendwie festgestellt haben, schon eine sehr erstaunliche Entwicklung eines IPOs, muss man sagen.
Ja, also von 20 Dollar auf 27 Dollar gegangen. Gut, jetzt könnte man bösartig sagen, die Flut hebt alle Boote. Wish ist offensichtlich auch so ein Boot. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie im Robinhood-Forum oder im Reddit-Forum das jetzt besprochen wird und ob da Leute bewusst reingehen, aber auf jeden Fall lagen wir da jetzt mal mit unserer Einschätzung des Geschäftsmodells nicht falsch, ist immer noch marode, aber das hat sich jetzt nicht ausgedrückt in der Börsenkursentwicklung. Das zweite war DoorDash, hast du das im Blick gehabt? Wir haben ja DoorDash extrem positiv besprochen, wir haben ja gesagt, also sehr gute Unit Economics, sehr sozusagen sehr schön skalierbar, ob man diese prekären, temporären Beschäftigungsverhältnisse auch auf größerer Skala so durchsetzen kann, muss ich noch zeigen, aber da baut sich ein neuer Logistik Provider auf in den USA, was ja bei stark steigenden E-Commerce-Umsätzen oder generell sozusagen Home-Ordering-Themen, die müssen auf jeden Fall Geld verdienen. Die bauen die Schaufel für den Goldrausch. Was ist seitdem dort passiert? Hast du da ein Auge drauf gehabt?
Ja, also hat sich solide entwickelt, über 60 Milliarden wert. Also insofern, das hat sich schon hat schon gut funktioniert. Also auch nach dem Börsengang noch mal ein Stück weit hoch. Also hatte zwischendurch mal ein bisschen verloren, war dann so auf fast 140 runter, aber ist, wie gesagt, jetzt schon wieder sozusagen bei über 200 und ist da auch recht stabil. So, also insofern, nee, das da hatten wir auf jeden Fall recht, dass das von der Börse positiv gesehen wird und genau.
Genau, mal schauen, wie sich das nach vorne ein bisschen bewegt. Müssen wir mal die Quartalszahlen anschauen. Auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, die Folge gerne nochmal nachhören. Bei Wish bleibe ich schon, bei Wish würde ich schon eher kritisch bleiben. So, was aber jetzt spannend ist, das ist nicht nur spannend hier für diesen Podcast, sondern das ist auch spannend aus einer Spryker-Perspektive, ist das, was eigentlich mit der Hut Group passiert. Die wird viel besprochen und aus einer Marktperspektive ist es halt deshalb spannend, weil die Hut Group aus meiner Sicht ein schöner Blueprint ist, an dem sich viele klassische Unternehmen wie ein Douglas, wie ein L'Oreal, wie auch andere Kosmetik, Accessoires-Anbieter sich ein Beispiel nehmen können. Ich habe mal so ein bisschen gekramt in der Kassenzone-Historie. Und für diejenigen, die Hut Group nicht kennen, ich verlinke das dann auch in den Shownotes nochmal. Da habe ich im September 2017, das ist ja schon 3,5 Jahre her, ne? Noch diesen Analyseteil bei Kassenzone, den ich da einmal im Monat gemacht habe. Da habe ich geschrieben, zum Milliardenunternehmen mit einer historisch anmutenden Multistore-Strategie. Das ist also ein Business, das ist 2004 gegründet worden und 2004 gab es so diese Idee für alle Leute, die so ein bisschen was mit SEO zu tun hatten, dass man eigentlich für jede Nische eine eigene Domain gründet. Ja, es gab dann irgendwie bed.com, matrix.com, kitchensink.com, hunderte von Domains, die wurden zentral über den Backend betrieben und da war die Idee, dass wenn Kunden nach so einem Teil suchen, nach irgendwie einer Matratze oder nach einem Waschbecken, dann landen die auf diesen optimierten Domains und kaufen dann dort Ware. Und das wurde dann irgendwann mal gemerged auf eine zentrale Domain mit dem Fokus, ja, im Grunde genommen Beauty, weiß gar nicht, ob man da so weit gehen kann, und wurde unter dem Namen die Hut Group zusammengefasst. Und die haben relativ viele spannende Sachen gemacht, da können wir heute gar nicht so weit ins Detail gehen, wir wollen nur mal ein bisschen den Status Quo analysieren. Damals waren da 3000 Mitarbeiter, können ja gleich mal gucken, wie viel heute dort arbeiten. 2016 haben die so 500 Millionen Pfund umgesetzt, aber schon damals mit einer positiven EBITDA von 50 Millionen, also 10% EBITDA, relativ gutes Wachstum, sehr, sehr hoher Fokus auf Technologie, was 2017 für diese Kategorie noch nicht relevant war, sind sogar ins White-Label-Geschäft gegangen, also haben quasi die Plattform anderen Unternehmen angeboten. Und damals habe ich mit Mareike Stoppe diese Analysen gemacht und Mareike war auch total begeistert, stabiles Unternehmen, hohe Technologie- und Marketing-Kompetenz. So wird meiner Meinung nach das Ganze erst dann spannend, wenn man diese auch als Absatzkanal, sie meint, dass die Hut Group aus ihrer Sicht erstmal nichts anderes ist als eine digital fokussierte und technologisch stark aufgestellte Version von Unilever und Co. Ja, also was ich gerade beschrieben habe, eigentlich müsste ein Unilever oder ein L'Oreal in dieses Business rein. So, und das besprechen wir gerade relativ viel in unserer kleinen E-Commerce-Blase, also auch bei Exciting Commerce wird das oft genannt als positives Beispiel und da sind jetzt auch wieder aktuelle Zahlen rausgekommen, da wollen wir heute mal ein paar Minuten drüber sprechen. So, du als alter Beauty-Influencer, was hältst du von der Hut Group?
Ja, also absolut beeindruckend, ne? Also ich meine, es sind ja auch die 2020-Zahlen rausgekommen, also 2019 waren sie bei ein bisschen über 1 Milliarde Umsatz, 1,1. Jetzt 2020, vorläufige Zahlen, ein bisschen über 1,6, weiterhin 10%ige Umsatz, EBITDA, Profitabilität, ne? Börsenbewertung ist jetzt bei 7 Milliarden Pfund, ne? Also um die, ein bisschen über 8 Milliarden, 8,5 Milliarden Euro.
Also Faktor 8 auf den 7 bis 8 auf den Umsatz?
Nee, 1,6 dieses Jahr. Also haben 1,6 Pfund gemacht als Gruppe in, also ungefähr Faktor 4,5. Auf dem Umsatz. Schon sportlich bewertet. Also auf der anderen Seite sind natürlich jetzt einige relativ stark nach oben gegangen, ne? Auch normale E-Commerce-Handelsgeschäfte. Aber schon sehr beeindruckend und insofern ist damit natürlich auch so ein bisschen die Vorbild für die Direct-to-Consumer oder das, wo eigentlich da andere Direct-to-Consumer-Businesses hinwollen, ne, muss man ja auch sagen. Oder das ist ja immer so das Argument, letztendlich, wenn ich schaffe, wirklich Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen, dann ist das schon ziemlich cool, weil ich natürlich nicht davon abhängig bin, ob irgendwelche Händler mir Marge abknapsen und gegebenenfalls auch meine Kunden auf andere Brands umleiten. Das passiert ja natürlich alles nicht und auch sehr beeindruckende Entwicklungen, jetzt sehr konstant seit die Hauptmarke von denen ist ja mal Protein, also haben mehrere Marken, unter anderem haben sie ja noch Glossybox gekauft, aber die Hauptmarke ist mal Protein, die ist 45% gewachsen, konstant in den letzten 10 Jahren pro Jahr, ne? Und was sie halt geschafft haben, und das zeigt natürlich auch sozusagen das Schöne an diesem Modell, die haben 84% Revenues von Bestandskunden. Ja, und das ist natürlich schon ein beeindruckender Wert. Das ist so nach meinem Verständnis auch so ganz grob das, wo ein Zalando liegt in Ländern, wo sie schon länger unterwegs sind und wo du dann natürlich es auch schaffst, auf eine Marketingkostenquote von deutlich unter 10% zu kommen. Und das ist natürlich schon sehr attraktiv, muss man sagen. Und das zeigt auch nochmal sozusagen das Direct-to-Consumer. Ne, dabei ist ja auch gerade so ein bisschen die Diskussion, ist Direct-to-Consumer, ist das eigentlich... ist das ein VC-Modell? Kann das wirklich so skalieren? Und wenn man die richtigen Dinge erfüllt, ne, und das ist sozusagen die Kauffrequenz, die ist eben dementsprechend hoch, das führt zu 84% Wiederholungskaufquote, oder nicht Wiederholungskaufquote, sondern 84% des Umsatzes sind vom Bestandskunden. Du hast einen ausreichenden Warenkorb, der liegt hier bei knapp 50 Pfund, das ist natürlich auch gut, ne, um jetzt die Shippingkosten zu decken. Du hast eine relativ hohe Rohmarge in dem Bereich, ne, also auch deutlich über 50% Rohmarge, das kommt natürlich auch nochmal dazu. The Hut Group ist auch sehr stark vertikal integriert, also auch ganz spannend, ne, das wird auch beschrieben, die haben zum Teil da eigene Kuhherden, die sie besitzen, um dann quasi ihr Protein, ihr Eiweiß quasi selbst zu erzeugen. Also sehr starker Grad der vertikalen Integration. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend, sie weisen halt auch aus, dass sie es schaffen und nicht nur einen hohen Wiederholungskaufanteil zu haben, sondern die kriegen bei MyProtein 54% des Umsatzes, das ist jetzt 2019er Wert, aus Free Marketing Channels, ne? Also und weisen dann da eben auch nochmal auf ihr Content Marketing hin und wie sie da mit Influencern umgehen und so weiter. Also schon alles extrem rund und schön gemacht, muss man sagen. Und also insofern.
Also kurz zum Verständnis, handeln die auch mit Fremdmarken oder ist alles diese eigenen Produkte? Das sind ja nicht nur MyProtein, ich glaube, die haben ja noch viel mehr eigene Brands.
Zugeholt. Nach meinem Verständnis, also die sind ja mal sogar, das ist eigentlich ganz spannend, die sind ja 2004 gestartet oder 2003, 2004 sowas, als Drittmarkenshop. Und haben dann aber gemerkt, dass eigentlich das Eigenmarkengeschäft das bessere Geschäft ist. Ob sie jetzt komplett als Eigenmarkengeschäft betreiben oder auch noch Drittmarken dabei haben, das habe ich jetzt gerade ehrlicherweise nicht auf dem Schirm. Der Schwerpunkt ist auf jeden Fall das Eigenmarkengeschäft. Und das sozusagen im Nahrungsergänzungsmittelbereich, also MyProtein und so weiter. Und sie haben eben angefangen, das auch noch im Beauty-Bereich nach oben zu fahren. Und da heißt irgendwie die größte Marke, da heißt irgendwie Looktastic. Aber da bin ich jetzt natürlich nicht so richtig die Kernzielgruppe. Aber das ist, das ist so, Lookfantastic, nicht Looktastic, Lookfantastic. Das ist sozusagen jetzt die zweite große Marke im Beauty-Bereich. Und dann kommen noch sowas wie Glossybox dazu. Und Glossybox ist ja mit Drittmarken. Also insofern ist auf jeden Fall, gibt es da ein Drittmarkengeschäft, ja. Aber der Schwerpunkt, wenn ich das jetzt richtig lese, ist auf jeden Fall das Eigenmarkengeschäft.
Hm. Okay, wenn du, also die Unit Economics sind super, ja, also wir verlinken auch nochmal so ein bisschen die Reports auch in den Shownotes, also empfehle ich jedem mal anzuschauen, also so ein starkes Wachstum, also du hast gerade gesagt, von 1,1 auf 1,6 Milliarden Pfund, das wir sprechen von 45% Wachstum bei 10% EBITDA, und ich glaube, es ist echtes EBITDA, es ist noch nicht mal bereinigtes EBITDA. Das sind sind Wahnsinnszahlen, um da ganz ehrlich zu sein. Und gehst du denn damit mit meiner These, dass ich sage, das ist eigentlich schon das, was ein Unilever oder ein L'Oreal machen müssen? A, um natürlich sich unabhängig zu machen von jetzt teilweise kränkelnden Handelsketten. Das sind ja alles Wholesaler, die wollen ja mit Endkunden nichts zu tun haben. Und B, um natürlich dann so Service-Geschäftsmodelle aufzubauen. Weil heute sind sie alles sehr rund um produkteorientierte Unternehmen und die Hart Group verdient ja auch Geld mit Service. Also verkauft Technologie, ist sicherlich da in ganz entfernten Bereichen auch mal ein Wettbewerber von Spryker. Nicht erfolgreich bei den Pitches natürlich, aber würdest du das jetzt pauschal dem Unilever-Chef empfehlen können, in so ein Modell zu gehen oder vielleicht die Hut Group zu übernehmen, also so ein Unilever oder ein L'Oreal sind nochmal deutlich größer, da ist jetzt vielleicht da könnte man vielleicht dich die 5, 6 Milliarden Euro Akquisitionskosten schon leisten, das sind ja ein paar tausend Leute, die da arbeiten. Also wie stehst du dazu zu meiner These?
Ja, also erstmal ist es natürlich so, jetzt ein L'Oreal, nur mal so zur Orientierung, die sind irgendwie Stand heute gut 160 Milliarden Euro wert an der Börse. Also schon nochmal ein ganz anderer Schnack, Faktor 20. Auch natürlich umsatzmäßig, habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ob die jetzt über 100 Milliarden Umsatz liegen, aber also die ist schon nochmal deutlich größer. Aber ich glaube sozusagen, man muss ja immer sich fragen, wie ist die Margenträchtigkeit der Fähigkeiten, die haben going forward. Ne? Und ich glaube, so ein Erweckungsmoment der FMCG-Branche war ja, als einmal ein Edeka letztendlich einen Preiskampf gegen Nestlé oder wo eine Verhandlungsrunde war, wie sehen jetzt die Preise aus in der kommenden Periode. Und dann hat eben Nestlé ausgelistet, mal für ein paar Tage. Und dann hat Nestlé letztendlich klar beigegeben. Und Nestlé macht, glaube ich, 120 Milliarden Umsatz. Also, so. Und das zeigt ja nochmal. Ja,
das war 2019, hat Edeka 160 Nestlé-Produkte oder Nestlé-Produkte aus dem Sortiment genommen.
So, und dann hat Nestlé letztendlich klar beigegeben. Und ich glaube, wenn ein Nestlé nicht in der Lage ist, sich gegen den Handel durchzusetzen, in so einer Auseinandersetzung, in einem sozusagen großen Land oder mittelgroßen Land wie Deutschland, dann zeigt das natürlich schon, und da reden wir jetzt, ne, also das eine Argument ist natürlich, was ist die Zukunftsperspektive von Edeka? Ich glaube, die ist gut, ne? Also im Lebensmittelhandel wäre ich da weniger besorgt als in anderen Handelskategorien. Aber das zeigt ja nochmal, wie wichtig es eigentlich ist, Direct-to-Consumer-Access zumindest partiell zu haben. Und ich glaube, dass ein L'Oreal sowas können sollte oder ein Procter, das steht für mich völlig außer Frage, ne? Weil die natürlich eigentlich in der Lage sein müssten, eine deutlich bessere Beauty-Brand dahinzustellen als irgendein unabhängiger Player, weil die natürlich ganz andere Economies of Scale haben. Und es würde natürlich auch einem L'Oreal enorm helfen, da stärker zu sein, weil sie dann natürlich auch viel besser und schneller ihre Produkte iterieren könnten mit diesem Direct-to-Consumer-Kanal. Ne? Ich glaube, das darf man immer nicht vergessen. Wenn man sich anschaut, wie launchen solche Hersteller traditionell Produkte, dann passiert das mit sehr viel Marktforschung und dann gibt es eine Launch-Kampagne und sowas. Kostet alles wahnsinnig viel Geld. Und ich glaube, meine These ist, man könnte schon sehr viel günstiger, effektiver, effizienter Produkte launchen, wenn man die eben über so einen Direct-to-Consumer-Kanal testen und iterieren würde, bevor man sie dann in die Breite gibt und bevor man auch relevant Marketinggeld da drauf wirft. Und alleine diese Fähigkeit zu haben, also ich glaube, dass jetzt Direct-to-Consumer für L'Oreal komplett das Thema Retail-Umsätze ersetzt, ist unwahrscheinlich, ne? Weil, wenn man sich die Größenordnung anguckt, weil natürlich auf absehbare Zeit, gerade auch Lebensmittel, alles, was so rund um Lebensmitteleinzelhandel sich bewegt und da verkauft wird, da wird der Online-Share, selbst wenn er dann mal irgendwie perspektivisch auf 20% steigt, ne, und davon sind wir ja noch weit entfernt, zumindest in Deutschland, selbst dann wirst du immer noch den relevanten Teil des Umsatzes im Offline-Retail haben. Aber die Fähigkeit, diesen Direct-to-Consumer-Kanal aufzubauen, das halte ich für total strategisch. Und ich glaube, ein Riesenmissverständnis, was du halt bei vielen FMCG-Lern hast, ich sehe das ja auch selbst bei den Tätigkeiten, die ich da zum Teil habe oder den Interaktionspunkten. Viele von den FMCG-Lern verwechseln quasi Alibaba, Tmall, Amazon-Umsatz mit Online-Umsatz. Ne? Also das ist natürlich online-enabled Umsatz. Aber das hat mit Direct-to-Consumer nichts zu tun. Ne? So, und ich glaube, und wenn man sich eben das vor Augen führt, wie wichtig es sein wird, sozusagen in dem Machtspiel gegen die Plattform und im Machtspiel gegen die Retailer dort die eigene Position zu verbessern. Das ist natürlich noch das nächste Argument. Also wenn ich ein FMCGler wäre, würde ich dort massiv investieren und wahrscheinlich ist das nur möglich, wenn man Akquisition tätigt, um diesen ja, Kompetenzaufbau einfach zu beschleunigen, ne? weil ich glaube, dass, ja, aber es gibt ja auch gute Versuche, darf man auch nicht vergessen, von einem L'Oreal, ne? Ich weiß nicht, ob du die Marke Kiehl's kennst, eine Beauty-Marke.
Ja, selbstverständlich.
Ja, die letztendlich auch eine sehr schön gemachte Direct-to-Consumer-Marke ist. Also L'Oreal ist da ja aktiv, eigentlich jeder ist da mittlerweile aktiv, mit unterschiedlichem Erfolg, aber ich glaube, sowas nochmal zu intensivieren und gerade so ein Geschäft wie The Hut Group, also für 4,5-mal Umsatz, wenn ich jetzt Procter wäre oder Unilever, würde ich da, glaube ich, schon mal ein Übernahmeangebot machen. Oder hätte das vermutlich am besten mal vor 3 Jahren gemacht. Ja.
Die Hut Group hat ja auch nicht nur einen Vertikalisierungsansatz bei der Herstellung von Produkten oder sozusagen hat diesen Eigenmarkenanteil nach oben getrieben, sondern die versuchen ja auch in verschiedene Kanäle zu vertikalisieren. Ich glaube, die haben vor 2-3 Jahren angefangen, Spas zu kaufen. Da gibt es jetzt auch so ein Hut Group Spas, wo dann ihre Ware entsprechend dargestellt wird und verkauft werden kann. Was finde ich auch extrem smart. Kann ich auch sehr gut vorstellen für so ein L'Oreal. Also ich glaube, so einen Kiehl's Spa oder ein Lancôme Spa, das ist, glaube ich, eine extrem gute und schöne Ergänzung. Und man könnte die gleiche Überlegung auch aus einer Douglas-Perspektive machen. Ja, man könnte auch überlegen, hey, wenn jetzt die Hersteller anfangen, diese Direct-to-Consumer-Initiativen zu pushen, die auch absolut richtig sind, auch das weiß ja auch eine Tina Müller, müsste denn nicht Douglas sowas werden wie die Hut Group, weil die haben ja diesen Endkundenzugang schon. Sie müssten natürlich ihren Eigenmarkenanteil massiv steigern. Das ist sicherlich mit einigen Kanalkonflikten verbunden und sie müssten sich vielleicht darauf konzentrieren, die meisten Filialen im Grunde genommen abzugeben und sich nur noch auf die Top-Filialen zu konzentrieren, die dann Service-Center werden. Also, keine Ahnung, Spas oder Beauty-Salons, Maniküre-Center. Was hältst du davon? Also sowohl der Händler als auch der Hersteller wie Nestlé, Unilever, Procter können sich da eigentlich was von abschauen.
Ja, also ist glaube ich schon sehr viel dran, ne, das so zu tun. Es gibt wahrscheinlich irgendwo ein optimales Mix aus Eigenmarke zur Margensteigerung, Drittmarke zur Kundenakquisition, letztendlich, weil man natürlich dann auch von den Marketinggeldern attrahiert und die Nachfrage zu sich leitet. Du hast tendenziell auch auf Drittmarken, wenn du nicht eine richtig gute, gut positionierte Eigenmarke hast, hast du natürlich auf Drittmarken auch eine höhere Wiederholungskaufwahrscheinlichkeit. Ne, so und früher hat man ja so gesagt, du brauchst Eigenmarken zur Margenerhöhung. Das hat Retail Media so ein bisschen verschoben, das Bild, ne, weil natürlich jetzt, wenn du so guckst, und Zalando, About You, machen halt schon massiv Retail Media, was ja letztendlich nichts anderes ist als eine Art WKZ. Ne, so und dadurch hast du natürlich wieder sozusagen die Margendifferenz, die du mal sehr stark hattest zwischen Eigen- und Fremdmarken, hebt sich dann wieder so ein bisschen auf. Das heißt, man muss dann natürlich mal wirklich gucken, wo ist jetzt der Nettoeffekt, was Marge oder Profitabilität angeht, auch unter Betrachtung der Marketingkosten, die du aufwenden musst, ne, weil tendenziell natürlich Drittmarken, die schon positioniert sind, leichter mit geringeren Marketingkosten zu Transaktionen zu führen sind als Eigenmarken, obwohl du natürlich dieses Markeninvest erstmal machen musst. Deswegen glaube ich, muss man sich das sehr genau angucken. Das ist nicht mehr so klar, wie das mal war. Aber sag mal, dieses Thema, dass Direct-to-Consumer nicht nur reine transaktionale Geschichten sind, wo ich jetzt eben Websites oder Apps habe, wo ich Produkte verkaufe, personalisiert oder standardisiert, sondern dass das auch so Experience-Räume sein können, wo du dann auch wieder einen Abverkauf tätigst und wo du vielleicht noch Erlöse hast rund um Spa und so weiter. Das ist natürlich gerade in Covid-Zeiten ist natürlich sozusagen das ganze Experience-Business nicht gerade at its peak, aber das wird ja sehr wahrscheinlich wiederkommen. oder zu 99,999% wiederkommen. Und dann wäre das wahrscheinlich, also das halte ich für No-Brainer, dass Douglas sowas machen sollte, ne? Weil da ja auch, man sich ja fragen muss, als Retailer, reicht das reine Darbieten von Produkten, reicht das noch? Und da ist ja die ganz klare These, nee, wahrscheinlich nicht, sondern du musst in irgendeiner Form, wenn du schon Offline-Retail machst, musst du eigentlich so Experiences bieten. Und da passt natürlich das Thema Spa oder ein damit angeschlossenes Restaurant mit irgendwelchen irgendwas, passt da natürlich sehr, sehr gut rein und hilft dann wahrscheinlich dem Retail-Umsatz. Und insofern das als Douglas zu überlegen, wie kann man gegebenenfalls gute, gut positionierte oder gut gelegene Stores umbauen, zum Teil in sowas oder vielleicht auch in neuen Dingen oder vielleicht auch sich anzudocken an, keine Ahnung, bestehende Fitnessstudios im höherpreisigen Segment oder so. Aber das halte ich für nicht abwegig, das zu tun. Ja.
Okay, gibt es sonst noch irgendwas? Also ich hätte nicht dran gedacht, da hast du recht, natürlich ist jetzt quasi Spaß zu haben und zu betreiben in England wahrscheinlich gerade nicht das beste Geschäftsmodell, was man sich vorstellen kann. Da habe ich vor einem kurzen Moment Corona vergessen, aber es ist auch ganz schön, dass uns das mal hier im Podcast passiert.
Und ich glaube, wir sind uns ja einig, dass sozusagen jetzt Experience-Räume haben ja eine Zukunft. Ja.
Also die Hut Group auf jeden Fall eine Empfehlung für alle diejenigen, die sich mal ein sehr sauber exekutiertes vertikales E-Commerce-Modell anschauen wollen. Die sind schon lange dabei, seit 2004. Ich weiß gar nicht, wie lange sie schon an der Börse sind, aber auch schon relativ lange. Das ist ja auch KKA früh eingestiegen. Das kann man sich durchaus mal reinziehen. Sicherlich ein Vorbild nicht nur für Unilever, Nestle und Henkel, sondern auch für Douglas und Co. Die Marken, sind die in Deutschland bekannt? Du hattest jetzt von MyProtein geredet. Also sind die überhaupt schon hier eine große Nummer? Wenn du hast ja wahrscheinlich bisher den ganzen Bericht entlang gescrollt, also an Umsatzanteil international, wie liegt der?
Ja, also sagen wir, das ist jetzt, ich habe es nur, die haben das aufgeschlüsselt, nach Regionen, ne? Aber die Ebene der Region ist nicht sozusagen Deutschland, sondern die Region ist aufgeteilt sozusagen auf Kontinentebene außer UK. Und es ist immer noch so, dass der Group Sales Anteil bei Region ist 34%, ist UK, dann 26% ist Europe, also offenbar outside of UK. 24% Asia Pacific und dann 16% Nordamerika. Also UK und Europa machen 26% auf Gruppenebene aus. Achso, und hier ist auch noch direkt die Frage beantwortet, das ist auch nochmal wichtig. Own Beauty and Wellbeing Brands ist immerhin 50% des Umsatzes und Non-The Hut Group Beauty Brands ist bei 31% des Umsatzes. Ja, so, das heißt also, dass sie auch schon eine Reihe von Drittmarken mitverkaufen. Genau. Das ist fast mehr, als ich das gedacht hätte. Also ein Drittel des Umsatzes machen sie mit Non-Beauty-Brands und fast 20% sind Technologie und Other. Also da werden dann auch die Spas reinfallen.
Sind nicht drauf angewiesen. Das ist ja das Gute. Während ja ein Douglas und viele andere Händler ja auf die Drittmarken angewiesen sind, weil ihre Eigenmarkenanteile oder die Eigenmarken in der Regel sehr schwach sind, ist das ja bei The Hut Group nicht der Fall. Die haben ja das, was wir auch bei Zalando damals mit Z-Labels immer so ein bisschen belächelt haben, das hat die Hut Group natürlich viel konsequenter umgesetzt. Also diesen Markenkosmos, den sie da um ihre eigene Marke aufgebaut haben, der muss sich wahrscheinlich hinter dem, was ein L'Oreal macht für den Markenaufbau, nicht so doll verstecken. Das ist, denke ich, schon ein Unterschied zu den meisten klassischen E-Commerce-Modellen, die Eigenmarken immer nur entwickelt haben, um noch ein bisschen mehr Marge mitzunehmen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist schon nochmal der Unterschied. Ne? Da gelingt es dir halt. Und der härteste Ausdruck sozusagen von Markenstärke oder nicht vorhandener Markenstärke ist ja letztendlich die Wiederholungskaufquote. Ne? Je stärker deine Marke ist, desto höher, desto besser kannst du eigentlich Kunden im Bereich CRM dann auch aktivieren. Also vorausgesetzt, dass mal die Kundenzufriedenheit ist vergleichbar. Also das jetzt mal sozusagen darum bereinigt. So, und das ist, das schaffen sie offenbar sehr gut, ne, weil sonst wären sie nicht bei diesen Wiederholungskauf-Prozentsätzen, trotz des hohen Wachstums. Ne, das aber eben, also, ne, wenn so, also die Otto-Gruppe ist, glaube ich, mittlerweile auch bei 90% Wiederholungskaufquote oder drüber, aber natürlich bei langsamem Wachstum. Ne, wobei heute, ja, glaube ich, kam raus 22% im Jahr 2021 gewachsen. Ja, also
ja,
ich habe es gesehen, also was ja auch ein toller Wert wäre angesichts der der schon auch nochmal anderen Umsatzgrößenordnung. Ja.
Das stimmt. Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, weil ich mir unsicher war. Also die Hut Group ist tatsächlich jetzt seit kurzem an die Börse gegangen, Ende 2020. Ich habe das verwechselt mit dem Einstieg der strategischen Investoren. Ich glaube, KKR ist da schon sehr, sehr lange drin und ist dann läuft an der Börse auch ganz gut. Aber auf jeden Fall ein Vorbild, was die Operations angeht. Da können sich, glaube ich, viele Unternehmen was von abschauen, auch wie mannigfaltig die Umsatzströme sind bei der Hut Group. Das heißt aber nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Wir wollen jetzt nicht damit sagen, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren auch jedes Jahr nochmal 50% wächst bei hoher operativer Marge. Da können auch links und rechts nochmal andere um die Ecke kommen. Und wie du schon sagtest, ist das eigentlich ein Thema, was sich einem Procter und Co. anschauen müssen. Da fällt mir ein, ich habe hier für diesen Podcast, wollte ich was mitbringen, genau um diese These zu besprechen. Hast du schon mal was von der Red Queen Hypothese gehört?
Ehrlicherweise nein. Ich habe es nur wahrgenommen, muss ich ja gestehen, als du das gestern getwittert hast.
Genau, das ist so eine Hypothese, die kommt ein bisschen aus Alice im Wunderland. Da gibt es ja die Rote Königin. Und die beschreibt, dass man meinen würde, dass ein Unternehmen wie Henkel oder Unilever oder L'Oreal es ja viel einfacher haben müssten, neue Marken zu entwickeln, weil sie ja schon eine 20, 30 Jahre Historie haben und damit einen strategischen, schwer einzuholbaren Vorteil gegenüber der Hut Group hätten. Aber in den Daten lässt sich das leider so nicht beweisen. Da zeigt sich, dass diese alten Unternehmen, diese Assets, die sie mal aufgebaut haben, eher einen Klotz am Bein werden. Also es wird immer schwieriger, sich schnell zu bewegen. Und das ist natürlich dann insbesondere bei so Riesenunternehmen wie Unilever und L'Oreal auf jeden Fall auch zutreffend. Aber jeder, der da so ein bisschen Interesse hat, mal hinterzusteigen, hinter so ein bisschen Transformationstheorien, der sollte mal nach Red Queen oder Rote Königin Hypothese suchen. Da finden sich einige spannende Beispiele, wie das in der nicht nur in der Biologie, sondern tatsächlich auch in der Wirtschaft funktioniert. Womit wir schon tatsächlich am letzten Teil angekommen sind hier bei dem Podcast, wir wollen es ja nicht zu lang machen, wir wollen es so ein bisschen timeboxen, weil die Leute brauchen ja die Zeit, um Clubhouse-Sessions zu hören. Die wollen wir ihnen ja nicht klauen. Wenn du jetzt mal so deinen in die Glaskugel schauen müsstest, so Tipps und Tricks und Trends 2021, gibt's jetzt außer Audio Drop-In mit Clubhouse was, wo du meinst, das könnte 2021 den Durchbruch haben? Ich sag mal ein Thema, wo ich was 2020 sich aus meiner Sicht letztendlich als Fail gezeigt hat. Das ist das Thema Virtual Reality. Das war ja so ein Hype-Thema, als Oculus da mit der ersten Brille aus dem Markt gekommen ist. Und das hat sich auch im Corona-Jahr, wo alle Leute zu Hause sind und ganz viel Zeit haben und diese ganzen virtuellen Cases, die mit Virtual Reality beschrieben worden sind, also irgendwie virtuelle Konferenzen und gemeinsam arbeiten, wenn sich das während Corona nicht durchsetzt, dann ist es auch nach Corona komplett tot. Oh, das wäre so meine quasi Interpretation von Trends, die nicht eingetroffen sind. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, aufgrund deiner täglichen Beobachtung in der Venture-Capital-Szene, wo du sagst, da gibt es jetzt nochmal einen richtigen Schub, da passiert jetzt noch irgendwas, was viele Leute beeinflusst?
Ja, vielleicht noch einmal zu deinem VR oder auch AR-Thema vielleicht ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ne? Also Scott Galloway hat das ja auch gesagt, so, ne, also wenn es jetzt nicht passiert, sozusagen in Corona-Zeiten, ich glaube, es war Scott Galloway, dann kommt jetzt da nichts mehr. I don't know. Es hängt, glaube ich, auch sehr stark davon ab, wie gut die Devices sind, die da halt jetzt noch kommen werden. Und ob du halt ein separates Device hast. Ich meine, du siehst ja schon, dass sozusagen jetzt die TikToks und Instagrams dieser Welt weiterhin zumindest mal den AR-Teil ja relativ stark pushen. Also indem sie es sehr kleinteilig und sozusagen minimalinvasiv da in ihre bestehenden Apps einbauen. Also vielleicht passiert da noch mal was, weil die grundsätzliche Logik gerade jetzt hinter dem AR-Case, so sind wir ja schon irgendwo klar, wie groß das jetzt wird, muss man sehen. Aber vielleicht kommt da noch was. Also ich würde es noch nicht komplett abschreiben. Aber du weißt ja, ich bin ja immer ein etwas vorsichtigerer Typ im Treffen von 0 oder 1 Aussagen. Was ist auf jeden Fall ganz klar, dass es nochmal einen erheblichen Schub haben wird, sind, glaube ich, sämtliche Anbieter von digitalen Infrastruktur-Tools. Also ich meine, da gehört ihr jetzt dazu mit Spryker, aber da gehören auch Leute natürlich dazu im ganzen Data-Warehousing, Data-Space, ne? Also die da einfache Tools bieten. Also ich glaube, da gehören solche Sachen zu wie UiPath und Celonis, ne? So, also diesen ganzen Process-Automation-Bereich. Also alles, was Tools, die digitale Arbeitsweise supporten und in irgendeiner Form enablen. Industrienah, also auch gerade im B2B-Bereich, aber eben auch für generelle Arbeitsabläufe, das hat enormen Rückenwind, bekommt ja auch wahnsinnig viel Geld gerade, ne, weil du eben auch siehst, dass die Kapitaleffizienz von diesen Firmen, wenn die das gut machen, deutlich zum Teil höher sein kann als im B2C-Bereich, weil du eben nicht so hohe Marketingkosten hast, relativ gesehen, die du an Google, Facebook abgeben musst. Also ich glaube, dass dieser Rückenwind hält an, ne, weil jetzt natürlich sozusagen in dieser Zeit 2020 auch der allerletzte kapiert hat, dass er in dem Bereich aufrüsten muss. Und das gilt für auch das Upskilling von Mitarbeitern in dem Bereich. Also ich glaube, die haben die Leute, die da Education-Tools anbieten, werden sicherlich auch noch mal sozusagen muss man gucken, wer sich da durchsetzt, welche Formate sich da durchsetzen. Aber das lässt sich auch nicht in physischen, ich glaube, das Upskilling, was da erforderlich ist, wird sich nicht in physischen Formaten durchführen lassen. Da werden sich Lösungen finden oder durchsetzen, die das virtuell tun oder digital tun. So, also das wäre sicherlich ein zweiter Bereich. Aber ich glaube, für mich der größte Gewinner ist digitale Infrastruktur. Ja, das ist ganz, ganz klar. Ja.
Ja, also sind wir wieder zurück beim Homeschooling.
Ja, also ob das dann der Schulmarkt ist, ne, der ist natürlich, hat viele Probleme für Firmen da kommerziell erfolgreich zu sein, gerade in Deutschland, weil das natürlich sehr kleinteilig ist, da zu verkaufen und kommerziell erfolgreich zu sein. Muss ja auch gar nicht, vielleicht nicht unbedingt so sein, aber ich glaube letztendlich der kommerzielle Markt, der Weiterbildung, der wird da wesentlich Rückenwind bekommen. Ja.
Ja, ich habe noch ein Thema vergessen. Wir haben noch vergessen zu gratulieren dem Mai-Theresa-Team zum Börsengang. Ist ja auch ein Spryker-Kunde und die sind jetzt gerade in die Börse gekommen mit so einer 500 Millionen Umsatz über 2 Milliarden Bewertung. Also sehr erfolgreicher Börsengang, kein SPAC, ja, keine Hülle, in die sie sich eingekauft hat, sondern ein ganz klassischer Börsengang, sehr verdient, sehr cooles Unternehmen, was man, glaube ich, auch noch massiv ausbauen kann, so Richtung Marktplatz. Es ist ja eigentlich ein ganz klassischer Händler und viele Modelle, die wir bisher beschrieben und analysiert haben, wie jetzt heute die Hut Group, sind ja noch viel stärker ausdifferenziert als Plattform und Marktplatz. Ich glaube, in diese Richtung kann Mai-Theresa noch wachsen. Von dir da auch noch ein Audio-Blumenstrauß in die Richtung?
Ja, absolut. Also beeindruckend. Verfolgt das auch schon länger so ein bisschen von der Seite. Kannte auch immer mal wieder das Management, was da involviert war. Und eigentlich ganz spannend, ne, weil es ja so ein bisschen gerade so der Anti-Marktplatz ist. Also im Sinne von relativ stark oder die Anti-Plattform, also eher ein kuratiertes Sortiment haben. Ne? Interessanterweise ja auch ein ähnliches Umsatz-Multiple wie The Hut Group. Ne? Also mit einem ganz anderen Modell. Also auch ein bisschen über 4x. Also schon ganz spannend. Wahnsinns Warenkörbe, ne? Also irgendwie knapp 600 €, glaube ich, oder knapp $600. Gute Retention natürlich. So, das zeigt halt auch, und da geht es ja wirklich um hochwertige Drittmarken, ne? Das zeigt eben auch, wenn du halt Warenzugang hast, und das ist ja auch so ein bisschen das Besondere jetzt an so einem Douglas-Flaconi-Modell, wo ja auch der Warenzugang einer der entscheidenden Faktoren ist. Also die machen sicherlich auch operativ sonst einen guten Job, aber alleine Warenzugang zu populären Marken zu haben, was in diesem oberen Premium-Bereich ja gar nicht so viele Shops haben. Also da gibt es jetzt wie Juxnet Apporté, die da noch unterwegs sind, dann eben Mai-Theresa, 2, 3 andere, aber selbst einmal im Zalando-Premium-Bereich hat ja zu vielen dieser Marken, die jetzt hier verkauft werden, gar keinen Zugriff oder auf diese Marken gar keinen Zugriff. Also insofern ist schon eine ziemlich coole Positionierung, solange die Luxusmarken quasi ihren doch relativ selektiven Vertriebsansatz beibehalten. Und da gibt es ja keinen Grund, warum die das nicht tun sollten. Ne? Also insofern, glaube ich, ist Mytheresa da ein sehr, sehr interessantes Modell, weil sie eben sozusagen das Vertrauen der Marken gewonnen haben. Und wenn sie das nicht verspielen, werden sie letztendlich natürlich enorm da weiterhin profitieren. Der Luxus E-Commerce hat natürlich nochmal enorm gewonnen, jetzt auch durch Covid, ne, weil da natürlich dann viele Boutiquen geschlossen waren. Kunden, die sonst da irgendwie in die Boutiquen gelaufen sind, haben jetzt da online geordert. Das ist ja auch das, was Farfetch geholfen hat, ne, letztendlich. Auch nochmal, warum der Börsenkurs wahrscheinlich auch sich so entwickelt hat, trotz der Skepsis von Alexander Graf. Und das ist natürlich ein Ding, wo auch Mytheresa von profitiert, von der gleichen Entwicklung, dass der Online-Offline-Shift da nochmal deutlich zugenommen hat. Also insofern, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob Faktor 4 vielleicht ein bisschen viel ist, aber wie gesagt, das ist ja, haben wir ja der Punkt vom Anfang. Das ist natürlich auch alles in diesen Zeiten ein bisschen anders von der Relation.
Wenn das Geld nicht in die Mytheresa-Aktie, wohin denn sonst? Ja, damit können wir, glaube ich, gut arbeiten. Wir wollen es dann nächsten Mal, wollten wir erst heute machen, aber schaffen wir einfach nicht. Gucken wir es mal Poshmark an. Auch ein ganz spannender Börsengang. Viele Daten gerade, die dabei sind. Wir müssen gleich nochmal Termine suchen. Ich muss mich jetzt vorbereiten auf Spryker On Air, das nächste Live-Format, wo wieder Content und Wissen kreiert wird. Und ansonsten trifft man dich ja auch im Clubhouse und kann dir direkt Fragen stellen. In den nächsten Wochen und Tagen geht's dann weiter, tatsächlich noch mit einem Podcast, auch zum Thema Börse, den ich mit Erik Potzowait von Scalable aufnehme. Da gucken wir uns mal an, was jetzt gerade mit GameStop passiert ist und was das für den stationären Handel bedeutet. Ein ganz bekannter Galerist kommt in den Podcast, um den Kunstmarkt ein bisschen besser zu verstehen und wie dort eigentlich Preise entstehen. Es bleibt also spannend und ich hoffe, wir schaffen es dieses Jahr tatsächlich einmal im Monat, uns über das zu unterhalten, was am Markt passiert. Weiterhin im Podcast, weiterhin nicht im Clubhouse. Man kann es also hören, wann man will, wie man will und wo man will. Und in diesem Sinne, vielen Dank.
Sehr gerne.